Sehr geehrter Frau Rönnstock, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Frau Rönnstock hat mich ermahnt, ich soll die zwei goldenen Regeln eines Vortrags einhalten, die da heißen: erstens, Vortrag soll einen ernsten Anfang und ein lustiges Ende haben. Und zweitens, Anfang und Ende sollen zeitlich eng beieinander liegen. Das erste verspreche ich 100%, das zweite muss ich auf die Uhr gucken sichern. Also ich weiß, ich habe jetzt 45 Minuten und vielleicht noch einiges nach der Kaffeepause. Wenn man über die Arbeit in volkseigenen Betrieben liest und hört, was darüber heute gesagt wurde in Kombinaten, dann muss ich wirklich aus meiner Erfahrung, und ich habe ja nur in Betrieben ab meinem 14. Lebensjahr gearbeitet, sagen, es wird überwiegend ein Zerrbild gemalt von Planwirtschaft, Misswirtschaft, Mangelwirtschaft. Die Dinge, die uns eigentlich umgetrieben haben, die uns bewegt haben, die uns einen langen Arbeitstag beschert haben, werden ungenügend dargestellt. Ich habe nochmal nachgedacht, was sind denn die Ursachen? Da wie immer als erstes Unwissenheit. Es ist ja heute nicht unüblich, über Dinge zu reden, von denen man wenig versteht. Zweitens ist, und das muss ich sagen, es wird böswillig Falschzeugnis geredet. Wir haben hier in dem Kreis schon mal über den Artikel von Professor Richard Schröder vom 4. Februar Frankfurter Allgemeine über die Wirtschaft. Ich habe den nochmal gelesen und bin jetzt der Meinung, es wird vielleicht, und Beispiele hinken nicht immer, wenn er als nächstes über das Gesundheitswesen der DDR spricht, wird sicherlich davon die Rede sein, dass am offenen Herzen mit Hammer und Sichel und das Ganze noch ohne Handschuh von den Professoren der Charité gearbeitet wurde. Also mehr kann in seinem Artikel zur Wirtschaft auch nicht daneben gehen, als wenn man dieses Beispiel bringen würde. Wir sind aber nicht ganz unschuldig an dem falschen Urteil. Also ich kenne aus Familie und Bekanntenkreis viele, die besonders nach der Wende, ich sage das absichtlich, unsere Sache in den Dreck getreten haben, um ein kleines bisschen Vorteil zu erheischen, ein bisschen Zuwendung, könnte ja dann doch das Auto oder das alte vom Schwager kommen. Ich war bis hin, sich so in die Rolle der stillen Widerstandskämpfer einzuordnen, die ist ja sehr mannigfaltig in der DDR, wie man im Nachhinein ein bisschen gegeben hat. Und es gibt auch welche, die etwas trotzig die Dinge verteidigen, die wir gemacht haben, ohne die genügende Ausgewogenheit. Ich hoffe, dass ich in meinem Vortrag ausgewogen bin, neben vielem, was wir sehr, sehr gut und mit heißem Herzen und großem Erfolg getan haben, ist uns vieles natürlich auch missglückt. Aber wir sagen es ja, man kann, als Mensch zieht man immer mehr Lehren aus etwas Missglücktem, weil es tiefer wehgetan hat, als dass man Lehren zieht aus Dingen, die man in glücklich hineingestolpert ist, wo vielleicht noch ein paar andere mitgeholfen haben. Ich möchte aus diesem Grunde, halte ich es für sinnvoll und notwendig, nochmal über Betriebe, Kombinate zu reden. Und ich will meinen Vortrag so gliedern, dass ich kurz doch etwas für die das Thema in Werke Magdeburg nicht kennen, etwas zur Historie sage, dann das zentrale Thema: was hat uns bewegt, Kombinate zu bilden, was haben wir strukturiert, was haben wir zusammengeführt, wo haben wir wirklich Synergien erschlossen, was war das Ergebnis, was haben wir national und international erreicht. Ich würde gern etwas noch vor der Pause zu meiner Motivation und meinem Antrieb sagen: was hat mich denn bewegt, in den ganzen Jahren in der Regel früh um 6 am Schreibtisch zu sitzen und über viele, viele Jahrzehnte einen 14, einen 15, einen 16-Stunden-Tag zu haben. Über die Bezahlung komme ich nachher später, an ein Missgeschick, was mir passiert ist, was ich in Rede zu meinem Gehalt stellen werde. Also ich möchte etwas über meine Antriebe sagen. Dann habe ich noch das Bedürfnis, etwas zur Effektivität zu sagen. Das haben wir schon 3-4 Mal angesprochen, auch Karl Löhring wurde schon gefragt, was er davon hält. Ich würde gerne die Begriffe Intensität, Produktivität, Effektivität mal ganz kurz beleuchten und ein Fazit der Geschichte ziehen und wie gesagt auch zu den Fehlern und Mängeln unserer Arbeit, was wir zum Teil nicht richtig gesehen haben oder was über uns hereingebrochen ist, ohne dass wir es verhüten konnten. Ich denke, es ist sinnvoll und notwendig, dass wir diese Themen doch nochmal diskutieren und aufbearbeiten, denn die Gesellschaft bewegt sich, verändert sich, Gesellschaftssysteme verändern sich, und wenn wir in der Zeitung und im Fernsehen lesen, was in den letzten Jahren gerade in solchen Fragen wie Bildungspolitik, Erziehung und Bildung von kleinen Kindern passiert, ist Familienpolitik, ich glaube, es ist schon etwas mehr auch in unsere Gesellschaft eingeflossen als der grüne Pfeil, der uns nach der Wende verblieben war. Also ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Gedanken mehr reingebracht. Es wird heute in Zeitungen schon empfohlen, über Kitas die Literatur zu lesen, die in den 70er und 80er Jahren in der DDR erschienen ist und nicht unbedingt den Armutsbericht, den korrigierten Armutsbericht der Bundesrepublik. Und auch auf dem Gebiet der Wirtschaft ist es zwar so, dass die tragende Säule der Mittelstand, die gut situierten mittelständischen Betriebe, eine langfristige, strategisch gute Politik machen, die auf Produkt, Leistung, Markt und damit Effektivität gezielt ist. Aber wenn man die großen Konzerne heute ansieht, habe ich große Bedenken, ob das, was in vielen Konzernen passiert, wirklich auf lange Sicht klug und richtig ist, denn es wird auf kurzfristige Rentabilität, Rendite, es wird auf Börsenkurs, es wird eindeutig auf das Thema, das lesen wir nur, Boni, Sonderzahlungen gemacht. Ich habe den Eindruck, man kann Beispiele nennen, dass zum Beispiel der Nachfolger von Heinrich von Pierer, wenn er jetzt das Tafelsilber verkauft, was er als Siemens-Chef, Siemens hat sich gerühmt, dass sie für Riesenstädte aus einer Hand die Infrastruktur machen können. U-Bahn, Oberorten, Leitungen. Heute verkauft man an Solarfabriken, die man vor 2 Jahren gekauft hat. Man trennt sich von den Projekten in Nordafrika. Man verkauft Wasser und Abwasser aus Gründen kurzfristigen Profits. Und viele dieser Manager, glaube ich, nähern heute sich dem Profil von Investmentbankern mehr, als dass sie global denkende, langfrist denkende Manager sind, die sich wirklich der Globalisierung und der verändernden Welt zuwenden. Hier kann man nur an das Wort von Camus erinnern, klar sehen und doch hoffen. Ich will einiges zum Themenwerk sagen, wie es entstanden ist, denn es ist schon auch ein Stückchen unseres Stolzes. 1855 ist der Beginn. Hermann Gruson hat in Magdeburg eine Eisengießerei, einen Walzbetrieb und eine Schiffswerft errichtet. Die hat sich gut entwickelt. 1855 hat Friedrich Alfred Krupp sich eingekauft. Seitdem gibt es in Magdeburg das Werk Krupp-Gruson. Wer die Geschichte verfolgt, es waren kluge Köpfe in diesen Jahrzehnten, es waren kluge Unternehmer, es waren langfristige Unternehmer, es waren sozial orientierte Unternehmer, die diese Entwicklung eingeleitet haben. Das Portfolio, das Liefer- und Leistungsportfolio hat sich entwickelt. Natürlich wissen wir alle, Krupp-Gruson steht für Rüstungsindustrie, Erster und Zweiter Weltkrieg. 1945, am Ende des Zweiten Weltkrieges, waren durch gezielte alliierte Angriffe das Werk Krupp-Gruson in Magdeburg zu 80% zerstört. Es waren noch 80 Arbeiter in dem Betrieb, die mit Aufbauarbeiten noch beschäftigt waren. Im Mai 1945 hatten die Amerikaner das Sagen in Magdeburg und es wurden 50 Lkw-Ladungen, das letzte, was an technischer Dokumentation, was an Patenten da war, was an teuren Messwerkzeugen, Laboreinrichtungen ist, ging über amerikanische LKWs weg. Die Engländer taten das allerletzte, was noch zu tun war. Und die Russen übernahmen dann im Juli, die sowjetischen Truppen nahmen im Juli das Kommando über diese Region und es gab als erstes den Befehl Nummer 9 der sowjetischen Militäradministration zum Wiederaufbau und zur Wiederinganzsetzung, wie es wortgetreu übersetzt heißt, der Betriebe. Im September gab es die ersten Aufträge aus der Sowjetunion zu miserabelsten Preisen. Ich habe die Historie sehr verfolgt. Das war sehr schwer für die damals Leitenden, bei diesem Verhältnis von Preisen Löhne zu organisieren und den Einkauf zu organisieren. Es wurden also bereits im Jahr 1947 haben wieder 7000 Menschen bereits auf dem Gelände Krupp-Gruson in Magdeburg gearbeitet. 1946 wurde der Betrieb im Rahmen von Reparationsleistungen in sowjetisches Eigentum überführt und in der Verwaltung dieses sowjetischen Eigentums, AMO, gab es sowjetische Direktoren, die das Werk geführt haben. 1951 wurde das Werk unter noch damals sowjetischer Verwaltung mit dem Namen Ernst Thälmann bedacht. Seitdem gibt es Thälmann-Werke und auch den Stolz von heute noch tausenden Thälmann-Werkers zu sein. 1953 ging das Werk in Volkseigentum über, wurde es zurückgegeben. Und in der Historie ist noch ein Punkt von großer Bedeutung. Am 1. September 1958 wurde ein junger Mensch namens Eckhard Netzmann in der Poliklinik untersucht, ob er tauglich ist, im Thälmann-Werk zu arbeiten. Und am 1. September 1958 nahm ich meine Arbeit als Technologe in der Schmiede auf, weil ich studierter Umformtechniker war. Und dann nahm das Schicksal vom Grunde 21 Jahre Thälmann-Werk für mich seinen Lauf. Das Thälmann-Werk ist am Standort in Magdeburg mit 13.000 Menschen der größte Schwermaschinenbaubetrieb, den es vom Grunde auf dem Gebiete der DDR gab. Es gab nirgends anders auf einem Platz ein so geschlossenes Werk. Lieferleistungen sind in hohem Maße das, was von Krupp Krusern in den Jahren übernommen und weiterentwickelt wurde. Ich will es kurz zusammenfassen, es waren spezialisierte Walzwerksausrüstungen, Feinstahl, Walzwerke Draht, Walzwerke Mittelstahl. Es waren Kabel- und Verseilmaschinen, es waren Brech- und Glasieranlagen, es waren Ölmaschinen. Das waren die dominierenden Endprodukte, die gefertigt wurden. Dazu gab es in der Arbeitsteilung nach unten Stahlgießereien, Eisengießereien, Schmieden, Stahlbaubetriebe. Es war ein in sich geschlossenes, großes, starkes, leistungsfähiges Werk. Trotzdem stand in der zweiten Hälfte der 60er Jahre die Aufgabe, mehr zu exportieren, effektiver zu arbeiten, auf neue Märkte zu gehen, also geschlossenere Lieferungen und Leistungen zu organisieren. Und das war die Aufgabe der Kombinatsbildung. Ich spreche hier von SCET. Ich weiß, dass es ganz andere Beispiele gibt, die nicht so erfolgreich und glücklich waren. Da gab es viele objektive und wie immer im Leben auch subjektive Ursachen. Bei SCET war es so, dass wir von niemandem von außen gedrückt wurden. Es war wirklich die Frage, ihr habt das Thälmann-Werk, ihr könnt das beurteilen. Ich hatte um die Gabe eines milden russischen Landweines
gebeten. Oh, und das, die
das
ist
milde
nicht
russische Land mit dem Namen Wodka, geh mal schauen. Es handelt sich eindeutig um eine Missachtung meiner Bitte, aber ich bin ja heute nicht mehr. Ja, mit dir kann man es heute machen, ist nicht mehr. Lass den alten Teufel über Skat reden, gib dir Wasser. Sehr schön.
Aber ich mache mal den
nächsten Motto, nein, so nach dem Motto, trage nicht nach, aber vergessen tue ich auch nicht. Ganz herzlichen Dank, das war wirklich sehr, sehr erquickend. So, also es war vom Grunde die Aufgabe gestellt, wie kann man leistungsfähiger sein? Und derjenige, der also Drahtwalzwerke herstellt, Draht kann man nur walzen bis 5 mm, niedriger walzt man nicht für heute noch nicht. Auf der anderen Seite aber Kabel- und Verseilmaschinen en gros herstellt, da werden dünne Drähte gebraucht. Da war es hochgradig intelligent, den einzigen Drahtziehmaschinenbau, also den Betrieb der Drahtziehmaschinen herstellt, also aus 5 mm durch Düsen zu dünneren Draht kommt, den zu integrieren. Und wir konnten jemanden, der ein Drahtwalzwerk bis dato gekauft hat, sagen, wir empfehlen dir als Option, kauf eine Zieherei von uns dazu und du kannst wesentlich höher veredelte Endprodukte verkaufen. Und die Umkehrung, was wir gemacht haben, jemand, der ein Kabelwerk haben wollte, dem haben wir gesagt, kauf bitte, wir filmen das ja nur, lieber, bitte, kannst du auch so sein, kauf eine Drahtzieherei und du kannst wesentlich billigeren Walzdraht nehmen und machst deine Produkte komplett. Also haben wir diesen Betrieb genommen. Wir haben einen Ingenieurbetrieb, einen Engineeringbetrieb in Berlin, Ingarn, Berlin, war am Alexanderplatz, ich glaube der Punkt, wo man heute bayerisches Bier trinken kann. So Dirndl zu sehen sind, Frau Hohenstock, ich weiß, warum ich Sie jetzt angucke.
Vielen Dank.
Heißes Pflaster, heißes Pflaster, aber ich habe ja gesagt, liebenswerte Frau Hohenstock, also bitte sehen Sie es mal in der Gesamtheit meiner Ausführung, Ihre Person betreffend. Also dieser Ingarn war in der Lage, als Verfahrensträger, als Generalprojektant zu arbeiten. Der konnte, wenn eine Anfrage war, es wollte jemand dieses und jene Endprodukte haben, sagen, mit welchen Ausrüstungen ist das machbar. Es konnten die Lieferleistungspakete der Hauptauftragnehmer und Nachauftragnehmer bestimmt werden. Er war in der Lage, die zu koordinieren, wie so schön heißt, die Schnittstellen zu koordinieren, dass es wirklich funktionierte. Dieser Betrieb war auch in der Lage, Bau- und Montagetechnologie durchzuführen, also tausende Einzelaktivitäten. Was passiert im Bau und überlappend in der Montage? Wie gehören die Gewerke, Maschinen, E-Technik, Starkstrom und zusammen? Und es gab auch eine Fortschrittskontrolle, gegenständlich, kapazitiv und finanziell. Die letzten Dinge scheint es am Flughafen in Berlin in einer rudimentären Form zu geben, sowohl in Generalprojektantenschaft wie Bau- und Montagetechnologien, wie Kontrolle des Baufortschritts. Ich habe in der Zeitung Balkengrafiken gesehen als Kontrollinstrument. So hat man vor 200 Jahren einen Hühnerstall gebaut. mit der Balkengrafik. Also wir haben diesen Ingenieurbetrieb Ingan dazugenommen. Wir haben dann den Zementanlagenbau Dessau in das Kombinat integriert und einige kleinere Betriebe, die nicht von so strategischer Bedeutung waren. Und es waren 28.000 Menschen. Das war überschaubar. Und wir haben die vorgegebene Doktrin in Personalunion, das Kombinat zu leiten, und die Kombinatsbetriebe wurde in Skepf in vorbildlicher Weise erfüllt. Also mein Vorgänger, das ist ein Werk, das im Wesentlichen ist, das sind alles keine Netzmannleistungen, die ich bis jetzt hier erzählt habe. Das war mein Vorgänger, der legendäre Ernst Hoberg, der Generaldirektor war. So, Ernst Hoberg war die geachtete Persönlichkeit von 13.000 Menschen in Magdeburg auf dem Hof. Und wenn Ernst Hoberg nach Dessau ging, so, oder Heinrich Rauwilder gehörte auch dazu, dann war er hochgeachtet, weil jeder gewusst hat, wer das Thälmann-Werk leiten kann, der kann uns wirklich klugen Rat geben, der darf uns auch kontrollieren, der darf uns auch kritisieren, motivieren und alles, was vom Grunde zugehört. Also wir haben vom Generaldirektor, der Werkdirektor war, und die Fachdirektoren haben auch das Kombinat, es war keine VVB, und ich glaube, es war von der Achtung, der Anerkennung, von der fachlichen Kompetenz ausgesprochen positiv, das ist hier muss man vom Grunde so sagen. Zu diesem Kombinat wurde erst 1980 der Außenhandelsbetrieb zugeschlagen, den wir ja brauchten, denn wenn wir mehr exportieren sollten, war natürlich wichtig, immer mit dem Außenhandel. Vorher haben wir das über den Betrieb Invest-Export abgewickelt, der dann 1980 vom Grunde zum Kombinat kam. Sehr, sehr günstig war das in der damaligen Zeit auch für die älteren Herren und Damen hier, dass die Hochschulreform stattfand. Wir haben mit der Hochschule Otto von Guericke in Magdeburg ein ausgezeichnetes Arbeitsverhältnis gehabt. Es war wirklich geprägt, dass die guten und willenden Professoren haben natürlich gewollt, Forschung und Lehre an der Praxis zu orientieren. Also Forschung und Lehre, vor allen Dingen also auch Forschung auf Gebiete, die uns interessieren. Wir haben also eine Aufgabe, weiß ich, haben wir lange verhandelt. Sie sollten die Grundlagen schaffen, dass man Draht mit 60 Meter pro Sekunde Endgeschwindigkeit walzen kann. Das heißt, wenn Sie die Zahl 21 sagen, sind 60 Meter Draht gewalzt. Die haspeln Sie erstmal und bringen Sie irgendwo hin. Also wir haben sehr praktische Aufgaben verteilt. In der Umkehrung hat uns die Hochschule gebeten, viele Dinge, die erforscht sind, doch mal in der Praxis zu probieren mit den Möglichkeiten, die ein großes Sketch hat. Wir haben einen Personalaustausch gehabt, wir haben in den Zeiten immer, mit aus gutem Grunde, einen technischen Direktor gehabt, der eine profilierte Persönlichkeit der Hochschule Otto von Guericke war, und im Endeffekt, also Professor Rainer Schmidt, war über viele Jahre der Direktor, also die Zusammenarbeit mit der Hochschule war gut. Heute, ich weiß das ein bisschen als Kurator der Fraunhofer Gesellschaft, geht es mehr um Fördermittel, wer schiebt wem welche Fördermittel zu, wo wird ein hochtheoretischer Cluster herbeigeschworen und zu Papier gebracht, um zu Mitteln zu kommen. Also das war zu dieser Zeit, das darf ich wohl sagen, mehr auf Erfolge gebracht. Was haben wir vom Grunde erreicht? Wir konnten Anlagen liefern. Wenn ich also Karl Döring sehe, wir haben die Profilierung für ECO mit französischem Know-how sogar gemacht. Engineering, Teil der Warmbandstraße, haben wir Wesentliches geleistet. Wir haben 350 Tonnen Kran zu ECO geliefert. Wir haben zum Edelstahlkombinat Hennigsdorf, Brandenburg in den 70er Jahren eine sehr moderne Feinstahlstraße, in den 80er Jahren eine Drahtstraße. Wir haben für das Rohrkombinat geliefert, für das Bunte-Kombinat Mansfeld, was ja hier ein bisschen schon mal auch in Rede war. So, natürlich waren wir für den Export orientiert. Wir haben allein, ich mache mal so eine Scheibe, im Jahr 1976 haben wir die 10. Walzstraße nach Kriboj-Rog geliefert, einem Zentrum in Russland der Metallurgie. Wir haben noch Novokuznetsk, noch Oskol und so weiter, Karl Döring kennt das besser noch sogar als ich. Wir haben in der Scheibe 1976 den 1000. metallurgischen Kran in die Sowjetunion geliefert gehabt, nach dem Krieg. Wir haben die 1800. Ölmühle mit umliegenden Ausrüstung. Also ein Riesenpotenzial, was wir gemacht haben. Wir haben aber auch nach Indien, Nigeria und viele andere Betriebe. Wir haben nach Biskra, Algerien, ein Kabelwerk geliefert und das war nicht schlüsselfertig wie üblich. Also man baut alles, macht nach erfolgreicher Inbetriebnahme eine Übergabe und sagt, die Leistung ist erbracht, mach's gut mit deiner Mannschaft. Dann kommt das Megu-Thema, was wir nämlich hatten das letzte Mal, sondern wir haben Produkt in die Hand geliefert. Das heißt, wir haben hunderte algerische Menschen ausgebildet, sowohl im SCET, deutsch und fachlich, und auch im Kabelwerk Oberspree, weil wir in guter Zusammenarbeit, SCET und Kabelwerk Oberspree, ich weiß nicht, wer auch den Generaldirektor Pohler, wer Schorsch Pohler kennt und weiß, was das hieß, den Zigarrengeruch zu ertragen. Ich bin nicht Raucher, bei Pohler war die größte Gefahr, nicht zum Ergebnis zu kommen, sondern die Verhandlung zu überleben, weil der eine Zigarre an der anderen ansteckte und überhaupt keine Hemmung daraus machte, einen den Zigarrengeruch, den ich von meinem Vater einmal im Jahr kannte, von Weihnachten. Also der hat mir den ganzen Zigarrengeruch verdorben. Also wir haben Leute ausgebildet, ich habe hier leider das Wort Kameltreiber aufgeschrieben, also wir haben von Leuten, die wirklich völlig unqualifiziert waren, die haben wir zu Schlossern, zu Anlagenfahrern gemacht. Das war ein Stückchen proletarischer Internationalismus. So habe ich es damals empfunden, so empfinde ich es heute noch und das hat es an vielen Orten in der Welt gemacht, wo wir waren. Und wir haben dann Produkt in die Hand, heißt, wir haben ein Jahr lang das Werk mit unserer Mannschaft gefahren, also auch wieder Leute von KWO, auch Leute von SCET, haben es ein Jahr gefahren, komplett gemacht und haben in dieser Zeit dann sukzessive die qualifizierten Algerier hineingebracht. Damit sind hunderte von DDR-Bürgern waren im Ausland, sie sind im mehrfachen Sinn des Wortes reicher geworden.
Genau.
Sie sind geistig reicher geworden, sie waren nicht eingemauert, sie haben was gesehen, sie hatten ihren Stolz, was geschafft zu haben. So, und es waren ja in der Regel, wir hatten hochqualifizierte Mannen vom Schlosser bis zum Diplom-Ingenieur. Also dieses Beispiel Biskra zeigt, zu welcher Leistungsfähigkeit, es war ja, SCET hat zwar die Hauptmaschinen für die Kabelindustrie geliefert, aber es war ja Elektrotechnik und vieles, vieles andere, war vom Grunde dabei. Ich will noch was zu ZAB sagen, da sind mir die meisten Bonbons weggenommen. Also das Zementanlagen Bad Dessau gehörte zum Kombinat und es ging 1971 fast jede Woche irgendein Admemoir einer Regierung ein, dass die Zementanlagen überwiegend war es das Thema völlig unzureichende Entstaubung. Es gab auch noch Leistungsprobleme, aber das Entstaubungsthema war primär. Und wieso die Personalpolitik in der DDR war, man erinnerte sich, dass der stellvertretende Generaldirektor Netzmann, der also am 1. Januar 1969 stellvertretender Generaldirektor mit im Kombinat war, der hat ja mal den Chef des, der war ja mal Chef des Walzwerksbau, wer Walzwerke bauen kann, kann auch Zementanlagen bauen. Die haben gar nicht geahnt und ich habe voller Schrecken festgestellt, dass am Ende eines Zementrohrofens gar kein Zement rauskommt, sondern Klinker, der in einer komplizierten Mahlanlage noch gemahlen werden muss. Also es war erschrecklich für mich, mich da hineinzuarbeiten, aber wir hatten im Zementanlagenbau sehr, sehr gute Leute, trotz dem Raum. Ich war keine drei Wochen da, da war Inbetriebnahme eines Zementwerks Mologosz in Polen. Und immer höre ich das Wort Ostpilenie, ich wäre jetzt oft noch wach, nachts von Ostpilenie, das heißt Entstaubung auf Polnisch. Mittlerweile wissen Sie aber, was Kolonka Eisbein heißt. Also, Ostpilenie war die Entstaubung. Ja. Ostpilenie war die Entstaubung und wie gesagt, ich fahre dahin, blauer Himmel, kein Wind, der Rauch stieg oft und kam in Flockenbildung zurück. Und die ganzen Herren, die aus Warschau kamen, mit schwarzen Limousinen fuhren mit weißen zurück. So. Und dann hat der Bauminister zu mir diesen Spruch gesagt, und sagt, Genosse Netzmann, ich habe mich wissend gemacht. Es gibt Betriebe, Polysius, Kanadier und andere, die können staubfreie Zementfabriken bauen. Sie sind der Einzige, der zementfreie Staubfabriken bauen kann. Ich habe in der Nacht entschieden, ohne je zu wissen, wie ich stacken kann, die Elektrofilter umzubauen. Ein Chefprojektant sitzt glücklicherweise hier im Raum, der mit einer guten Mannschaft über viele, viele Jahre, und wir zählen nicht die Stunden, die wir haben, haben sowohl das Thema der Entstaubung gelöst durch verfahrenstechnische Änderungen, die sind nicht zu lösen durch bisschen mehr Materialdicke und Evolution, die sind durch verfahrenstechnische Änderungen, das muss ich immer wieder zentral sagen, zu machen. Und wir haben auch energetisch umgestellt. Und 1974 konnte ich einem Generaldirektor Heribert Apfalter, den vielleicht einige noch kennen aus der Fößzeit, eine Legende in Österreich, auf der Leipziger Frühjahrsmesse die Lizenz geben. Und wir haben dann mit Föst Alpine dieses Verfahren weiterentwickelt und haben in Mannersdorf, Traunmoser Konzern, das heute noch effektivste Zementwerk der Welt gemeinsam, ZAB Dessau, Föst Alpine und die Föst hat, weil wir gute Produkte hatten, über viele Jahre Ausrüstungen aus Dessau vom Grunde importiert. Was ist vom Grunde zur Kombinatsbildung zu überlegen? Das war natürlich immer eine Frage des Optimums. Wo ist das Optimum in der Horizontale, wenn ich die Lieferungen und Leistungen sehe? Wo ist das Optimum in der Vertikale nach unten? Hätte man noch einen Schraubenfabrik nehmen sollen, eine Pumpenfabrik oder was? Das war ganz, ganz schwierig. Das ist in jedem Fall immer anders. Und ich glaube, wir haben, wie gesagt, ich will das Wort nochmal sagen, wir waren nicht durch Größenwahn getrieben. Wir hätten noch was fordern können, wir hätten es mit hoher Wahrscheinlichkeit bekommen. Es war für die Betriebe, die wir in das Kombinat integriert haben und nicht nur die administrativen Synergien erschlossen, ein bisschen Verwaltungseinsparen, was heute oft bei Konzernen passiert. Nein, wir haben uns eine Riesenarbeit unterzogen, die substanziellen Synergien zwischen diesen Betrieben, die wir integriert haben, zu holen. Und es war für alle, nach heutigen Worten, eine Win-Win-Situation. Es war kein Betrieb, der damals sich in irgendeiner Weise geweigert hatte, seine frühere Unterstellung, wo sie auch immer war, wie man steht ja in seinem Leben immer in der Hierarchie und in einer Stufenleiter. Jeder ist vom Grunde in das Kombinat gern gegangen. Und heute geht es wirklich darum, daraus zu lernen, aus dieser Kombinatsbildung. Und man denkt natürlich darüber nach, was gibt es heute für ethisch-moralische Ansprüche an Manager. Wir haben als Manager uns wirklich darum gekümmert, um den Menschen. Wo ist das Optimum? Wir alle kennen Schlagworte auf Kernkompetenz konzentrieren, Randgebiete abstoßen, Outsourcing und so. Ist alles okay. Aber es muss sinnvoll und effektiv sein. Und ich wiederhole das bewusst nochmal. Auf kurzfristigen Gewinn soll das mit Sicherheit nicht orientiert sein. Das wird in der Globalisierung, in dem Wettbewerb, den sich Deutschland auch in den nächsten Jahren zu stellen hat, mit Sicherheit nicht gelingen. Ich will noch vor der Pause etwas zu meinen Zielen und meinen Antrieben sagen, also zur Person Netzmann gehört. Es treibt dann vieles um, wenn man nachts nachdenkt oder am Tag nachdenkt oder auf Arbeit geht oder fährt. Trotzdem denke ich, ich will mal sagen, dass drei Dinge vielleicht für mich dominierend waren. Das erste ist, ich habe stets die Verantwortung gefühlt, dort wo ich gerade hingestellt war. Und hier ist ja von meinem etwas lodderlichen Leben berichtet worden. Ich hatte also größere Aufgaben, mittlere und hatte auch oft sehr kleine Aufgaben. Ich sage mal, die Nische, in die man mich gestellt hat, da habe ich versucht, die Arbeitsbedingungen zu schaffen für das Führungsteam, für die Mannschaft insgesamt, dass eine kreative Arbeit entstehen kann, dass ein Miteinander entsteht, dass man gemeinsam Dinge analysiert, systematisiert und daraus Maßnahmen nach vorn ableiten kann. Also bitte, das Wort Betriebsklima kommt da hinzu. Das war sicherlich mein größter Antrieb, den ich hatte, mich darum zu bemühen. Das heißt aber natürlich auch, man muss teilweise Arbeits- und Lebensbedingungen ändern. Wenn eben Sozialräume überhaupt nicht gehen, muss man sofort einen Lichtpunkt setzen, So, man muss vielleicht auch Strukturen ändern, was ich musste. Man muss auch mal Personalentscheidungen treffen. Das ist alles notwendig. Und ansonsten muss man sehen, wie man dass man mit Menschen arbeitet. Der Mensch verbringt die meiste Zeit, das war früher so und heute, im Betrieb. Also muss man sehen, dass er als Subjekt im Betrieb, als schöpferisches Subjekt beachtet wird, nach dem Motto, auch bitte um die Kranken und Armen kümmern. Der Schwächste braucht die meiste Hilfe. Das war eines der Zitate, die ich, als ich im Themawerk angefangen habe, mir ein Obermeister eingebläut hat. Ich soll mich um die Schwachen kümmern, der Schwächste braucht die meiste Hilfe. Also mein erster Antrieb war immer Bedingungsschaft. Ich kann dort nicht arbeiten, wo Leute rummuffeln und ich vielleicht beim Durchgehen durch die Werkhallenwerke, sie grüßen mich nicht. Also das soll jetzt keine Angeber sein. Von den 13.000 Themawerkern haben mich 12.000 gekannt, weil ich eben in der Woche mindestens dreimal, bevor ich Feierabend hatte, zu später Stunde durch den Betrieb durch bin und mit vielen, vielen, vielen Leuten gesprochen habe. Und es gab kein Weihnachten und kein Silvester, wo ich nicht im Stahlwerk oder in anderen Bereichen war, die eben durcharbeiten mussten und die Weihnachten da sein müssen. Natürlich spricht sich sowas rum, ein bisschen Populismus gehört dazu. Das sei gesagt, man muss schon mal geschickte Punkte setzen, von denen man weiß, sie sprechen sich in großer Geschwindigkeit durch das ganze Werk.
Jetzt kommt noch aber hoffentlich die Geschichte mit dem Fußball.
Ja,
kommt
die
jetzt an der Stelle?
Ich lebe gut im Rennen, ich habe jetzt eine Stunde durch.
Ja, weiß ich, aber
ich lebe gut im Rennen.
Die würde jetzt an der Stelle.
Da will ich jetzt zwei Sachen erzählen, weil ich sage, es gehört natürlich dazu auch ein bisschen Populismus. Man muss schon sehen, wie man sich darstellt. Also, ich war keine drei Wochen im Zementanlagenbau und habe da Zeit gehabt, habe immer bis 0 Uhr gearbeitet. Dann bin ich mal früh um 2 in die großmechanische, wie das hieß. Also das waren so die großen Helden der Arbeit, die so ein 8-Meter-Karussell bedienen und. Und ich hatte mir am Tag angeguckt, wie die Toiletten aussehen. Sie waren so, wie ich es erahnte, hundsmiserabel. Also bin ich runtergegangen. Nachts habe ich gefragt, wo sind denn hier die Toiletten? Ich habe den Grimmchen gespielt. Dann habe ich gesagt, wenn Sie das wollen, gehen Sie mal da runter. Dann bin ich runter, bin mit etwas rotem Kopf raus. Früh 2:30. Bin in meinem Büro, habe den Hauptmechaniker angerufen, habe gesagt, Herr Krause, kein Unfall, nichts passiert, kommt er trotzdem her. Dann bin ich mit dem, weil die nur alle fragten, muss der bei uns in der Toilette hier pinkeln, hat der vorne keine bessere Toilette, bin ich dann mit dem Hauptmechaniker in die Toiletten runter, der kam mit so einer Birne raus, was ich dem gesagt habe, will ich ja nicht wiederholen. So, und in 4 Wochen waren die Sozialräume auf Vordermann gebracht. Fragen Sie nicht, wo die Fliesen hergegangen, es geht alles. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ich muss nur wissen, wann und wie und was. So. Also wir hatten die Toiletten gelöst und glauben Sie mir, alle wussten in dem Zementanlagenverbesserer, hier ist ein Atomschutz, also, 5, dann ist man bewegt, was ist da so, kümmert sich um der Arbeiter und. So, jetzt gehe ich nach 35 Jahren ZAB, gehe ich unlängst in Dessau in eine Sportlerkneipe. Sitzen eine Reihe alter Herren, ich habe keinen erkannt. Da sagt einer, das ist der Netzmann. Da sagt er, ja, das sieht doch nicht zumindest aus wie Netzmann. Und da waren das Senioren aus der Großmechanischen von damals. Und die wussten, du erstmal setz dich hin, trinkst ein Bier, trinkst du noch wie früher, dann können wir gleich Doppeltes bestellen, trink mal hier mit. Und da haben sie gesagt, es gibt 2 Dinge, die werden wir nie vergessen, aber wir können lange erzählen. Das mit dem Kacken, was haben sie erzählt? Und dann sagen sie, 14 Tage später, kommen Sie von hinten aus der Halle, auch nachts. Und wir hatten, als die Maschinen liefen, einen Ball und haben immer auf das Tor geschossen, das stirnseitig war. Und uns wurde speiübel, weil wir Ihnen das nicht antun wollten, zu sagen, dass wir nachts Fußball spielen. Da sollen Sie gesagt haben, ihr Arschlöcher, dass ihr keine Zementanlagen bauen könnt, das weiß ich, darum bin ich hier. Da könnt ihr aber gar nichts dafür, aber dass ihr kein leeres Tor trefft, das ist doch eine Schande. Und dann soll ich mit denen angeblich über 3 Bälle gelegt haben und ich soll immer alle ins Tor getroffen haben. Ist doch schön, wie das so meldet, bei meinem fußballerischen Untalent ist es unglaublich, aber die haben alle noch in Erinnerung, ich hätte immer das Tor geschossen und sie daneben. Und dann wussten sie zu berichten, aber das stimmt, das wissen sie dann wie heute. Ich sitze in meinem Zimmer abends um 22:30, Spätschicht war vorbei. Da ruft einer vom Parkplatz gegenüber, scheiß ZAB. Und ich bemühe mich schon seit über einem Jahr, Gutes zu tun. Da bin ich rausgesprungen aus dem Fenster und beim Springen habe ich überlegt, wo sitzt du denn überhaupt? Da war es aber nur der Obergeschoss. Es war der Obergeschoss, es ging immer noch, also ich konnte mich mit Abrollen hinbewegen. Die Story ist heute in ganz Dessau immer noch da. Also man sieht, man muss ein bisschen was tun für seinen Ruf und was für den Werktätigen tun. Ohne was tun geht es nicht. Ich war bei dem Punkt, was hat mich angetrieben? Erstens, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die kreativ sind, die auch ein bisschen Freundlichkeit, ein bisschen Menschlichkeit haben, dass man nicht grün mit einem grünen Gesicht auf Arbeit geht. Das war mein erster Anliegen. Der zweite war, es müssen aus dem Betrieb viele, viele gute Produkte herauskommen. Gute Produkte, Lieferungen und Leistungen, weil es ja nicht um Produkte geht, auf schwierige Märkte, wo Wettbewerb ist, so, die dann auch Effektivität bringen. Und ich habe in meinem Leben immer gemerkt, man muss sich sehr, sehr auf verfahrenstechnische Änderungen beschreiben. Wer wirklich im Anlagenbau was bewegen will, der kann es nicht mit dem stärkeren Antrieb, einer größeren Leistung, ein veredelteres Material. Man muss verfahrenstechnisch etwas verstehen oder Leute haben, die was verstehen. Und muss die Leute motivieren und Zielvorgaben geben, dass die es machen, wenn man es nicht alleine kann. Und ich sage nochmal, also hier ist der Chefprojektant vom Zementanlagenbau, ganz wesentlich bis heute noch nicht, wie der Schachtvorwärmer funktioniert. Und das ist doch nicht, andere wussten es doch. Und ich habe es mit ihnen analysiert, habe Aufgaben vorgegeben, habe sie kontrolliert, habe sie gelobt oder getadelt, wenn es nicht war. Und es ist gegangen. Also man muss sich um die Produkte kümmern, um den Wettbewerb kümmern. Und wir haben auch bei Skett und auch im Zementanlagenbau im schärfsten Wettbewerb gestanden. Wenn ich nachdenke, wie wir die Anlage nach Äthiopien geliefert haben, selbst in Kuba hatten uns welche fingierte Konkurrenzbetriebe geschaffen. Wir haben 3 Wochen vor Vertragsabschluss besiegt, wieder nach Kuba gefahren und musste mich mit einer Spezifikation über so viele Seiten auseinandersetzen für einen Anbieter, den es gar nicht gab. Aber ich wusste, wer dahinter steht und kann ja die technischen Daten lesen. So, also zweiter Punkt ist um Produkte, um Leistungen kämpfen. Und dann natürlich gibt es Planwirtschaft. Man muss sich schon sehr bemühen, die Plansachen zu erreichen, sofern man es in einer Planverteidigung das Üben nicht hat abwenden können. Also das Thema Planverteidigung, Rechenschaftslegung ist sicherlich für Leute, die in der Branche sind, da wird er heute noch teilweise nass an den Schläfen, wenn man überlegt, was das für Veranstaltungen waren. So, also diese beiden, die ich gerade sage, Jahresrechenschaftslegung und Planverteidigung, die es ja auch gab, was sicherlich auch Herr Schröder nicht weiß. So, ich gestehe, dass ich die IWP, die industrielle Warenproduktion, den Export und die Nettogewinnabführung als die sinnvollen, und für die habe ich mich auch eingesetzt. Aber klar, ich habe das getan, was ich tun konnte, mit redlicher Arbeit. Und bei Export gab es nichts zu fälschen, der musste auf dem Waggon über die Grenze des Werkes geschoben werden, wenn Export erfüllt werden wollte. Alles, was da von Falschabrechnungen und Manipulation ist, zumindest beim Export nicht in Ordnung. Ja, bei IWP, wenn der Karl Dörer gesagt hat, ich soll gerade nicht liefern, ich soll ihn bei mir liegen lassen, der noch nicht fertig war. Ja, das war doch der Wille von Karl Dörer, dass ich den nicht liefern sollte. Da gab es natürlich Möglichkeiten, die man tun konnte, wie immer. Drittes, newtonsches Aktion, Druck erzeugt Gegendruck. Oder wo ein Wille ist, ist ein Weg. Also die Planzahlen haben mich schon umgetrieben und bewegt. Da der Professor Häusler antworten nachher noch was sagen will, habe ich natürlich schon sein Buch schon seit langem gelesen. Ich sage mal, die große Wirtschaftspolitik, die vor allen Dingen über Ministerien, aber vielmehr über Günter Mittag und die Wirtschaftskommission kam, ich mag das Albern, den so sehr bewegt hat, den ich nicht. Weil ich hatte zu tun. Ich hatte den ganzen Tag zu tun. Und wenn ich in 14 Stunden meinte, ich habe noch Kraft, dann konnte ich 2 hinten dranhängen. Also auch die mit Recht zitierten Seminare vor der Leipziger Frühjahrs- und Herbstmesse kann ich nur antworten, die musste man durchstehen. Man hat sie auch durchgestanden. Man musste sie überstehen. Natürlich musste man vorbereitet sein, wie der Professor Hönniger gesagt hat, jähe Wendungen sind möglich. Bei Günter Mittag waren in Veranstaltungen immer jähe Wendungen möglich. Der hat das wieder anders gemeint als der Professor Hönniger. Vor dem Flieger-Event in Dresden, man wollte immer redlich zitieren, wo der Professor Hönniger das gesagt hat. Also um es zu sagen, mich haben die große Politik, natürlich konnte ich nicht sagen, ich wäre unpolitisch gewesen. Ich habe die Hauptaufgabe erfüllt. Und kann natürlich auch Diskussionen, selbst in dem erwähnten Buch, nicht verstehen. Ich habe nie verstanden, was an der Hauptaufgabe falsch sein soll. Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Du kannst nur, wenn ich es versimple, nur ausgeben, was du erarbeitet hast. Selbst heute, das erzählt Frau Käfer, dass wir heute eine Hauptaufgabe haben, aber ein Staat kann über längere Sicht, das wäre dann, wir helfen den Zypern mal demnächst, aber auf lange Sicht kann kein Staat mehr ausgeben als einen. Also die Hauptaufgabe, uns zu erklären und zu sagen, wir müssen für die zweite Lohntüte, wir müssen für die etwas tun, also ich konnte vom Grunde damit leben und habe auch darunter nicht gelitten. Ich will als Letztes damit nicht der Vortrag, so, da müssen wir es aber nach der Pause kurz sagen. Das war, wir können diskutieren. Das ist nicht so nach dem Motto, es war Siegkraft. Ich schränke es nochmal ein, es war die Kommunalsbildung Skett und ich kenne viele andere, die auch gut waren. Und viele der Dinge, die generell richtig waren, haben wir an Skett gemacht. Aber es gibt natürlich eine Vielzahl von Dingen, über die wir nicht unbedingt stolz sein können. Das ist jetzt nicht unbedingt nach Wichtungen geordnet oder in irgendeiner Weise. Als Erstes sage ich bewusst, wir haben den Staat vom Grunde dreimal gelenkt oder zumindest dreimal kontrolliert. Es gab die gesamte staatliche Hierarchie, Ministerrat, Ministerien, Kombinate, Betriebe, bis in letzte Teil Betriebe. Wir hatten eine Parteigliederung, die das Gleiche nochmal vom Politbüro, Zentralkomitee bis nach unten machte. Und wir hatten auf der Ebene des Schutzes unter Kontrolle die Genossen der Staatssicherheit. Ob das insgesamt klug und effektiv ist, ich mache ein paar Fragezeichen. Wir haben natürlich heute auch in der Bundesrepublik vieles, wo man sagen kann, ob das nicht unbedingt klug ist. Und man, vor allem, wenn man die Erfolge des BND sieht. Aber eine Mini-Kleinigkeit. Wir haben als Zweites das Thema der sozialpolitischen Verantwortung. Ja, wir haben im Thälmannberg von Bücherei, Poliklinik, Kinderbeherbergung, alles das gehabt. Und vieles war klug und richtig und war nicht mal uneffektiv. Denn ich hätte auch andere Privatinstitutionen, hätten die Kinderferienlager nicht effektiver führen können, als wir die Kinderferienlager geführt haben. Aber für den Betrieb war es natürlich eine Belastung von Personal und Investitionen. Die beiden Dinge im Besonderen, die wir hatten. Das ging ja bis Kampfgruppe. Da hatte ich schon da und bei anderen Dingen schon immer eine kritische Meinung, weil ich ein bisschen Pazifist bin. Und wir haben auch nicht verhüten können über Kampfgruppe, wie die Wende gezeigt hat. Was nicht in Ordnung war, dass wir, ja, ich wollte ja an den wilden russischen Land landen. Dass wir über Wintermittag, und da muss ich seinen Namen doch nennen, zu viel die Autarkie in den Betrieb und in das Kombinat. Also warum wir nun unbedingt im Zementanlagen bei Dessau vier Fliesenleger brauchten, Elektriker und alles das, was in einer normalen gesellschaftlichen Arbeitsteilung in der Kommune angesiedelt ist. Also ich hatte ernsthaft, das stimmt, vier Fliesenleger, so um die Reparaturen und alle zu machen. Im Kapitalismus hätte ich an die Fliesenlegerfirma Meier im Januar einen Brief geschrieben, wie immer haben wir im Juli Betriebsferien, machen Sie bitte die Anlage 1 bis 3. Und da hätte der mit vier Fliesenlegern, die natürlich spezialisiert waren, unter Druck standen, andere Intensität gehabt haben, hätte mit vier Fliesenlegern das gemacht, was ich mit vier nie das ganze Jahr gemacht habe. Also diese Autarkie, die es auf vielen Gebieten gab, war nicht klug so und ist auch nicht empfehlenswert. Und dass wir aus dem Mangel, dass es eine Vielzahl von Spezialausrüstungen nicht gab, nun in jedem Betrieb einen Ratiomittelbau eröffnet haben, das war mit sicher genauso wenig effektiv. Denn ich erinnere mich an Ratiomittel, die wir mit Manfred Sams zusammen gemacht haben. Da habe ich immer gesagt, die leuchten gülden, weil die natürlich so teuer waren, weil ja der Betrieb nun nicht darauf spezialisiert war. Der hatte jedes Thema neu durchdenken müssen. Da gab es keine Erfahrung, da gab es logischerweise Rückschläge. Also dieses ganze Thema Autarkie, Konsumgüter schließe ich ab, weil ich schon mal damit in Verbindung gebracht wurde, da verstehe ich theoretisch nicht. Wie Genossen im ersten Semester die Abteilung 1 und Abteilung 2 gelernt haben, Schwermaschinenbau und Konsumgüter, und nachher die Abteilung 1 beauftragen, 5% für die 2 zu tun. Nun gab es hier kluge Leute, die haben wenigstens noch Massenfertigung aufgebaut, in Skett zum Beispiel, Konsumgüter, Gasherde, da ging das noch ein bisschen. Aber wenn ich weiß, in kleinen Betrieben, an wie vielen Stellen wir Hollywood-Schaukeln gebaut haben, Grills, Fahnenhalter und allen Furz und Feuerstein fürs Fünffache ein Aufwand, was in einem konzentrierten Betrieb war, war es nicht toll. Und ich sage mal, für die Volkswirtschaft behaupte ich steif und fest, die 5% Konsumgüter sind mit 8% Aufwand hergestellt worden. Das ist die große Zahl für ein kleines Land. So, ich muss über die Bürokratie generell was sagen. Das Thema Planwirtschaft klammere ich vom Grunde heute aus. Das ist ein ganz langes Thema und ist nicht mal an einem Tag hier zu klären. Wir waren zu starr, wir haben das viel zu kompliziert gesehen. So vom Grunde sind das, sage ich mal, im Wesentlichen die Dinge, aber sie addieren sich hoch. Ich komme dann nach, jawohl, nach der Pause komme ich auf Effektivität. Also ich will mich bemühen, dass neben allem, was wir vernünftig gemacht haben, was zu denken ist, dazu gehört, zu ausgewogen, dass uns vieles in dem Maße nicht geglückt ist. So viel bisher her, nachher wird es ganz schnell.
Vielen Dank, Herr Netzmann. Ja, für diesen sehr lebendigen Vortrag. Und Herr Professor Rösler, schließen Sie ihn noch an vor der Pause.
Ja, ein paar Bemerkungen muss ich machen. Erstens, Schwermaschinenbau war einer der Zweige, der ständig schwerpunktreich war. Wir hatten letztes Mal den Automobilbau, der erst zum Schluss mal sozusagen in der ersten Reihe stehen durfte. Wir waren zu Anfang an, als der erste Fünfjahrplan begann, haben die Familien, damals wollte man die Planwirtschaft populär machen, jede Familie eine kleine Broschüre in die Hand bekommen und da stand unter anderem, der Vater der Industrie ist der Schwermaschinenbau.
Ja. Sehr weise.
Ja, ja, und populär formuliert. Der Heinrich Rau hat also in seiner Rede vom Herzstück der Industrie gesprochen. Hauptaufgabe zunächst mal, zu Anfang war es, und das mit diesem Vater auch zu tun hat, Produkte herzustellen, Erzeugnisse oder in den Mengen herzustellen, wie man sie vorher noch überwiegend aus dem rheinisch-westfälischen Industriebetrieb bekommen hatte. Nicht? Also Krupp-Gruson heißt ja, dass es diese beiden Zentren gab und das kleinere war im Osten. Aber schon im 7-Jahr-Plan, das ist am Ende der 50er Jahre, kommt eine zweite Aufgabe für den Schwermaschinenbau hinzu und das ist Export, damit wir Rohstoffe importieren können. Das hieß natürlich Sowjetunion, die hatten einen ungeheuren Bedarf und sie hatten auch sehr viel Rohstoffe, passt ja genau. Und dann kommt eine dritte Phase und die beginnt allmählich dann schon in den 60er Jahren, am Ende der 60er Jahre, aber hauptsächlich dann in den 80er Jahren und die sagt, wir müssen exportieren. Auf die Westen oder die NSW, was nicht weiter heißt, als dass man dort Devisen bekam, ja, das nun in Algerien war oder sonst wo. Immer war der Schwermaschinenbau gefragt und immer ist er in diesem Sinne, ich muss es mal doch sagen, privilegiert gewesen. Wenn man mal vergleicht, wie die Investitionsmittel und so weiter, er war immer über dem durchschnittlichen, ich sage auch, er hat auch immer, was Arbeitsproduktivität, hier wurde genannt, überdurchschnittliche Entwicklung gehabt. Er war kein Brunnen, in dem man etwas versenkte, sondern da quoll dann auch. Ja, das muss man sagen. Also der Günther Mittag, der Erich Apel, der Fritz Seltmar, die haben auch immer für den Schwermaschinenbau gesorgt, egal wie sie im Detail zugestanden haben. Ganz kurz noch etwas zu den SAG-Betrieben, die sind gegründet worden, natürlich als Reparationsbetriebe, sollten sie zunächst auch noch kaufen, zurückkaufen, das ist dann abgeschafft worden nach dem 17. Juni, weil sie einfach merken, geschafft die DDR, nur nicht zusätzlich zu allem noch ihre eigenen Betriebe oder die auf ihrem Territorium befindlichen, die hier Kurkosa und so weiter, zurückzukaufen. Übrigens nach deutschem Aktienrecht, SAG-Betriebe gegründet und ursprünglich für ein Gesamtdeutschland geplant. Zu den Autarkie-Geschichten in den 80er Jahren, das ist ja hauptsächlich hier das Erlebnis, waren das alles schon Notmaßnahmen. Es ist, also mein Urteil über die 80er Jahre ist, es konnte keine eigene Wirtschaftspolitik mehr gemacht worden. Es stand alles unter dem Druck der Schuldenfrage. Entschulden, Ex hieß Export, das war der Schwermaschinenbau natürlich wieder gefragt. Aber das hieß zum Beispiel auch, dass die Leichtindustrie immer weniger Mittel bekam und dann kam durchaus gottvolle Ideen, da können doch die übrigen Zweige, die eben nicht so drangsaliert werden, die Mittel einzusparen, dann können die doch die Konsum wieder sozusagen noch mitproduzieren. Es ist eindeutig hier richtig gesagt worden, dass diese Rechnung ist überhaupt nicht aufgegangen. Und das trifft natürlich auch zu auf den Rationalisierungsmittelbau. die Maschinenbaubetriebe sollen vor allen Dingen und müssen vor allen Dingen exportieren. Da können die anderen ja ein bisschen sozusagen nebenbei das auch machen. Und das ist ebenfalls nicht aus uns ganz richtig gesagt worden. Da gehen wir voll d'accord. Ja, das ist vielleicht die Bemerkung, die ich zu machen habe im Moment.